So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Ja, und ich kann es gar nicht oft genug betonen, ein bisschen Reise. Also die letzten Folgen waren ja nur Reisefolgen. Also momentan ein bisschen mehr Reise, ne? Ja. Ja, und ich bin hier immer noch in Eisenbahnort, einem Vorort von Moskau. Ungefähr 30 Minuten mit der S-Bahn, Regionalbahn, was immer das ist, von Moskau entfernt. Ja. Und hatte ja gedacht, dass ich nicht viel erzählen kann noch zu Moskau, aber das ist das nicht. Wir haben nämlich noch einiges erlebt. Also jetzt nicht super spannendes, aber wir sind halt hier ganz normal aktiv gewesen, unterwegs gewesen. Ja, und da hat man was erlebt. Ja, was Nahverkehr angeht, habe ich vielleicht eins vergessen noch. Es gibt noch als Ergänzung zu den normalen Bussen und zu der S-Bahn und alles und U-Bahn gibt es halt noch diese Kleinbusse, ne? Das sind meistens so Mercedes oder Sprinter, ne? So Neunsitzer oder auch andere Automarken, die auf festen Linien durch die Gegend fahren. Vorne hängt immer die Linie drin, ne? Und da steigt man ein und dann zahlt man seinen Fahrpreis, ne? Der Fahrer will das Geld von einem haben. Da geht es jetzt nicht nur extra an Schaffner, macht ja keinen Sinn, ne? Und man kann die auch unterwegs anhalten. Und das sind Privatunternehmer, ne? Also diese Linien, die werden sozusagen verpachtet. Ne, da gibt es also eine Konzession für und dann kann man diese Linien fahren. Die sind eine gute, also in der Innenstadtbereich hier in Moskau ist das auch nicht nötig, in St. Petersburg auch nicht und in Wolgograd habe ich das letzte Mal vor 13, 14 Jahren benutzt. Da haben wir manchmal aus Trägheit diese Kleinbusse genutzt, weil die halt schneller sind, ne? Und öfter fahren oder halt im anderen Rhythmus fahren als der Bus. Wir haben also immer die Kleinbusse genommen, wenn halt gerade mal kein Bus kam. Die sind auf jeden Fall schneller. Aber im letzten Jahr haben wir eigentlich immer nur den Bus genommen. Der ist natürlich viel billiger, die Kleinbusse sind teurer. Mir ist nur aufgefallen, dass in den weiter entfernten Gebieten diese Kleinbusse schon sehr wichtig zu sein scheinen. Ne? Also, als wir nochmal zu diesem See gefahren sind, da hielten echt so 5, 6 von diesen Kleinbussen. Also es ist wohl so, der Nahverkehr hier, wenn man in Moskau arbeitet, dann fährt man halt mit der Metro zur nächsten S-Bahn-Station. Da gibt es in der Tat mehrere in Moskau. Und dann fährt man mit dem Zug zu seinem Vorort. Und wenn man nicht das Glück hat, in diesem Vorort zu wohnen, wo man von da aus zu Fuß nach Hause gehen kann, sondern in irgendeinem Dorf, da warten dann, wenn der Zug einkommt, schon so 6, 7 Kleinbusse, die so sternförmig die Leute dann halt zu ihrem Dorf bringen, ne? die kein Auto haben. Und die meisten hier haben halt kein Auto, ne? Hier stehen zwar jede Menge Autos rum, jede Menge, aber okay, jetzt ist natürlich 10 Uhr morgens, dann sind die Leute natürlich alle zur Arbeit, obwohl jetzt ist Samstag. Aber egal. Aber wenn man bedenkt, in was für einer monstermäßig großen Hochhaussiedlung ich hier wohne, kann da nur jeder 10. ungefähr, also das ist jetzt eine super grobe Schätzung, aber weiß Gott, nicht jeder ein Auto haben, denn sonst würden hier extreme Parkplatzprobleme natürlich auftauchen, ist klar. In Wolgograd ist auch alles zugeparkt, aber selbst in Wolgograd, hier ist auch alles zugeparkt. Also man findet hier noch mit etwas Mühe einen Parkplatz. Aber wenn das jetzt eine deutsche Hochhaussiedlung wäre, dann wären riesige Parkplätze ringsrum, ne? Obwohl in einigen Gebieten in Deutschland ist es natürlich auch so, dass man sich keine Ahnung, also wer in Deutschland Hartz IV bezieht, der kann sich natürlich auch kein Auto mehr leisten. Also große Teile der deutschen Bevölkerung können sich ja inzwischen auch kein Auto mehr leisten. Aber hier sind es wahrscheinlich noch größere Teile. Ich bin ja ein freiwilliger Auto, also ich habe kein Auto. Was heißt freiwillig? Ich könnte mir eins kaufen, aber ich finde Autos entsetzlich langweilig. Ja. Gut, fahr lieber Bahn. Gut, also, wir sind also vorgestern, jetzt 3 Tage am Stück, sind wir noch nach Moskau in die Innenstadt gefahren und den neuen Arad, Abad, Ardingsbums, wie immer der heißt, runtergefahren, ne? Und nicht runtergefahren, sondern Quatsch, runtergegangen. Ne? Diesmal sind wir in ganz runtergegangen. Ne? Also dann der neue Abad, der ist halt in, zu Zeiten von Chruschtschow gebaut worden und Chruschtschow hat immer etwas sparsamer gebaut als Stalin. Ne? Der hat viel Wohnhäuser auch gebaut. Ne? Der hat gesagt, wir müssen jetzt endlich mal auch die Bevölkerung mit Wohnhäusern versorgen. Die Wohnungsnot war katastrophal. Ne? Die meisten Leute hausten noch in irgendwelchen Wohngemeinschaften. Man hatte also zu viert in einem Zimmer und so. Ne? Das war ziemlich dramatisch. Und da hat er Wohnungen gebaut ohne Ende und in einer legendär schlechten Qualität. Ne? Die prägen natürlich sehr das Stadtbild, weil er halt so viel gebaut hat. Ne? Und ja, dann sind wir halt den neuen Abad runter. Da kommt man zu einer von Stalins sieben Schwestern. Das ist so ein Zuckerbäcker. Ja, Wolkenkratzer ist es wahrscheinlich nicht laut Definition, aber schon monstermäßig großes Gebäude. Ich glaube, davon gibt es sechs oder sieben Stück. Das siebte ist erst nach Sowjetzeiten gebaut worden. Und jetzt habe ich einen längeren Spaziergang gemacht hier, ohne dass ich geredet habe, weil ich hier in dem Vorort ein offenes WLAN gesucht habe. Ja, und die Zeiten der offenen WLANs sind in Russland vorbei. Ne? Also alle WLANs hier in Eisenbahnort und derer gibt es viele, sind halt zugenagelt. Wenn Cafés WLAN anbieten, dann nur mit Kennwort. Und auch das WLAN in der Moskauer Metro, da muss man sich halt mit einer russischen Telefonnummer legitimieren, die ich nicht habe. Also man gibt seine Telefonnummer an, seine Handynummer, kriegt eine SMS zugeschickt und kann sich dann einloggen. Ja, das Spiel heißt natürlich Störerhaftung, vermute ich mal. Also die russische Regierung hat wie alle Staaten auf der Welt das Internet natürlich stark reglementiert, ne, ist eine Bedrohung. Und Störerhaftung eingeführt, Vorratsdatenspeicherung haben die ja auch. Kriegen wir in Deutschland dank der Verräterpartei ja jetzt auch. Ne? Die Verräterpartei hat jetzt wirklich alles verraten, aber deswegen heißt sie auch Verräterpartei. Ja, und das macht die Leute natürlich ängstlich und deswegen nageln die ihre WLANs zu. Mache ich ja zu Hause auch. Ne? Man wäre ja wahnsinnig, wenn man es öffnen würde. Ja, und da würde ich dem Chaos Computer Club zustimmen. Ne? Also der hat ja eine eher resignative Haltung, aber ich sehe das inzwischen genauso. Der Kampf ums Internet ist verloren. Ne? Also es war eine schöne Zeit im Internet, ne? Früher, damals, als noch fast alles möglich war. Aber die Zeit ist vorbei, ne? Der Kampf ums Internet ist verloren. Und das ist auch gar nicht erstaunlich, ne? Denn wie kann in einer komplett unfreien Welt ein freies Internet existieren? Ne? Also die Welt ist komplett unfrei, ne? Es gibt keine freien Staaten. Und wie soll da ein freies Internet entstehen? Das ist ja auch, oder bestehen bleiben, ne? Das ist ja klar. Ne? Also, das hätte man sich auch vorher überlegen müssen, dass das nicht geht. Ne? Also virtuell kann es keine Freiheit geben, wenn es in der Realität keine Freiheit gibt. Ne? Ja, und jetzt gibt es auch, glaube ich, keinen Staat mehr auf der Welt, wo das, also es gibt keine freien Staaten, deswegen gibt es auch nirgendwo ein freies Internet. Ne? Die Zeiten sind halt vorbei. Ja, für mich ist das aber ein bisschen blöd. Rein pragmatisch, weil ich meinen scheiß Tab nicht synchronisieren kann. Ne? Und mein Handy. So dass ich jetzt zwei voneinander abweichende Kalender habe. Ja, dumm gelaufen. Gestern habe ich allerdings in einem Café in Moskau ein freies Internet gefunden, also ein WLAN, ein offenes WLAN, in ganz Moskau nur eins. Und da konnte ich zumindest mein Smartphone synchronisieren, aber mein Tab hat jetzt einen abweichenden Kalender, das ist natürlich doof. Ja, kann ich jetzt wieder in St. Petersburg wahrscheinlich synchronisieren, weil ich mal davon ausgehe, dass in Wolgograd das WLAN auch überall zugenagelt ist, ne? Und ja, ist dann halt so. Also im Hotel in St. Petersburg habe ich ein WLAN, das ist auch nicht offen. Das ist also durch ein Kennwort geschützt. Das ist zwar ziemlich primitiv, das Kennwort, aber das Kennwort kann man dann auch dem Zimmer zuordnen. Also dann kann wirklich jeder nachvollziehen, was ich da gemacht habe, ne? Ja, das, wenn man nicht anonym ist im Internet, dann ist man auch nicht frei, ne? Das ist klar. Und die Anonymität haben sie jetzt dank der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland halt abgeschafft, ne? Dank der Verräterpartei, ne? Man sollte das wirklich... Aber die hat ja so ziemlich alles verraten, insofern ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend. Okay. Ja, ich bin ja gerade durch den Ort gegangen. Ja, das ist also so ein Vorort. Da merkt man schon ein bisschen nobler. Also diese kleine Innenstadt, die natürlich hypermodern ist, ne? Das ist ja ein neuer Ort, ne? Hier gibt es keine Altstadt, ich habe gar keine alten Gebäude gesehen. Also da gibt es jede Menge fast schon futuristischer Gebäude, wie am Science-Fiction-Entsprung, ne? Also schon extremst modern. Und da gibt es alles an Infrastruktur, was man so braucht. Supermärkte, ein Elektronikfachmarkt, ein Möbelgeschäft, die habe ich gesehen. Apotheken natürlich, Ärzte. Poliklinik habe ich auch gesehen. Bars, Diskotheken sogar. Die sind jetzt natürlich geschlossen, na klar, ne? Jede Menge Restaurants, also wirklich jede Menge. Das übliche Sushi, Pizzeria. Und einen großen Markt. Ne? Wir haben jetzt Samstag, also das Pickepacke voll, aber diese Märkte hier in Russland, die sind oft ganz wöchentlich, ne? Also es ist nicht wie in Deutschland einmal die Woche Markt, sondern jeden Tag, ne? Ja, und vielleicht noch was zur informellen Wirtschaft hier. Also man merkt, dass Russland in einer Wirtschaftskrise ist, weil dieser informelle Sektor ist wieder etwas größer geworden, ne? Also man sieht an den U-Bahnen ständig irgendwelche improvisierten Marktstände, wo die Leute teilweise sinnvolles Zeugs verkaufen. Ich meine, es muss sich ja lohnen, sonst würden sie es ja nicht tun. Aber Großgewinne machen sie sicher nicht. Also da wird Gemüse und so ein Gedöns verkauft von Natascha, das kenne ich ja schon aus Wolgograd, ne? Im kleinen Maßstab. Die stellen sich also entweder an die U-Bahn oder an die S-Bahn oder an vor Supermärkte. Ne? Das ist ja wahrscheinlich illegal, wird aber geduldet offensichtlich. Scheinen auch schon relativ, ist nicht nur super improvisiert, die stellen sich da auf Tische in den Stuhl daneben und so, ne? Ähnlich wie in Wolgograd, ne? Und da wird alles Mögliche verkauft, überwiegend aber Gemüse und so ein Gedöns. Aber auch Kleidung, Socken oder irgend sowas, ne? Also so versuchen einige Leute hier über die Runden zu kommen, und was auffällig ist und auch ein bisschen nervig. Durch die S-Bahn gehen oft Leute, die stellen sich dann immer vorne in den Wagen und stellen irgendein Produkt vor und wollen das dann verkaufen. Meistens natürlich nur so zwei, drei Produkte, sonst würden sie ja stundenlang erzählen. Ne? Die halten also ein Produkt hoch, erzählen was dazu, nächste Produkt, und dann gehen sie durch den Wagen und versuchen das zu verkaufen. Und, aber das hat jetzt mit Russland überhaupt nichts zu tun, das kenne ich aus Paris und sogar aus Deutschland. Es gibt natürlich auch Musikanten, also Straßenmusikanten ist klar, die gibt es auf der ganzen Welt. Aber es gibt auch Musikanten im Zug, ne? Die gehen dann halt in den Wagen, machen ein schönes Lied. Die meisten sogar sehr gut, und dann gehen sie halt durch. Muss sich lohnen, ne? Also ob sich das richtig lohnt, aber es sichert zumindest das Überleben, diese ganzen Aktivitäten scheinbar. Sonst würden die ja nicht machen. Aber das ist natürlich, ich finde es eine ungeheure Verschwendung von einem menschlichen Potenzial, wenn man einen Mensch dazu zwingt, für einen Apfel und ein Ei den ganzen Tag an der U-Bahn Socken zu verkaufen. Ne, für ein paar Euro am Tag. Ja, die Neoliberalen finden das ja total cool, ne? Die glauben, dass das eine Methode ist, die menschliche Würde herzustellen. Ich halte das jetzt nicht für würdelos, aber ich halte es für keine Methode, die menschliche Würde herzustellen, sondern für eine Verschwendung von menschlichem Potenzial. Ne? Ein Mensch könnte ja ungeheuer produktiv sein und wahnsinnig viel machen. Ne? Und den so unproduktiv vor der U-Bahn hocken zu lassen, damit er am Tag irgendwie 4 Paar Socken verkauft oder wird geheiratet. Das halte ich für eine Verschwendung von menschlichem Potenzial. Und da, ich will ja bedingungslose Grundeinkommen, finde ich scheiße, ne? Aber ein Grundeinkommen, nicht bedingungslos, sondern ein... Also bedingungsloses Grundeinkommen, da bin ich ein Gegner von, weil da gibt es sehr gute Argumente und da hat der Jens Berger auch recht. Vor allen Dingen gibt es sehr gute Argumente, was die Finanzierung angeht. Aber der Staat sollte Leuten, die nicht arbeiten wollen und arm sind oder können und arm sind, ne, egal, wollen oder können, das geht den Staat prinzipiell gar nichts an, ein Grundgehalt zahlen, ne? Also kurze Prüfung, hat der Mann Asche oder die Frau oder hat die keine Asche, ne? Also wenn sie, sagen wir mal, 100.000 gespart hat, musste die erst aufbrauchen, das ist ja klar, ne? Allerdings müsste es auch so ein Schonvermögen geben, ne, fürs Alter oder so. Und wenn sie keine Arsch hat, kriegt sie halt einen Tausi, ne? Fertig ist die Laube. Ne, das wäre dann auch ungefähr der Mindestlohn. Unterm Tausi wird dann ja keiner arbeiten, was ja auch Sinn macht, ne? Das wird dann praktisch gedeckelt. Dieser freie Fall der Löhne nach unten wäre gedeckelt. Das ist ja der Grund, warum es nicht gemacht wird, ne? Weil die Wirtschaft ja freien Fall der Löhne will und eine Subventionierung von Minimallöhnen. Aber das wird eine ganze Menge Probleme lösen, ne? Also jeder kriegt einen Tausi, der bedürftig ist und gut ist, ne? Was er dann damit macht, ist ihm überlassen. Schwarzarbeit etc. pp. Müsste man natürlich radikal unterbinden, damit die Leute nicht den Tausi mitnehmen und nebenbei noch schwarzarbeiten, das ist klar, ne? Aber das ist ja auch möglich, sowas zu unterbinden, ne? Man muss einfach die Strafen erhöhen und ein bisschen schmerzhafter gestalten. Dann würden sich die Leute das mit der Schwarzarbeit schon überlegen. Man müsste vor allen Dingen auch die bestrafen, die die Schwarzarbeit bezahlen, ne? Ja, und wenn man da ein bisschen Polizeiarbeit reinsteckt, sprich doch mal so ein paar V-Leute in die Szene einschlüsselt, oder einfach mal eine Anzeige als Polizeischalter, das ist ja verboten, aber das wäre eine coole Methode. Und dann, ja, das wäre möglich, Schwarzarbeit zu unterbinden. Natürlich nicht komplett, aber ja. Und dann könnte man halt dieses Problem Sockenverkauf an der U-Bahn oder ein Wachmann für 3 Euro die Stunde da irgendwie, das höre ich in Deutschland immer, da gibt es einen Juwelier in der Innenstadt, da steht ein Wachmann vor den ganzen Tag, das muss ja die Hölle auf Erden sein. Also ich kann mir kaum etwas Entsetzlicheres vorstellen, als für so einen Minimallohn den ganzen Tag bei Regen, Schnee, Sonnenschein vor so einer scheiß Juwelier zu stehen und nichts machen zu können, die dürfen noch nicht mal lesen oder so. Also Hammer, ne? Das kann man nur machen, wenn die Löhne subventioniert werden, ne? Oder man sollte den Typen wenigstens anständig bezahlen, tut man ja nicht, ne? Aber selbst für anständiger Bezahlung halte ich das für eine Verschwendung von menschlichem Potenzial. Wenn da jemand Spaß dran hat, kann er das natürlich machen. Okay. So, jetzt bin ich aber weit abgeschwiffen. Ja, und hier gibt es halt auch kaum Sozialhilfe, ich glaube so 90 Euro im Monat, ne? Also minimal. Da einem die Wohnung meistens gehören. Aber trotzdem droht dann Obdachlosigkeit. Die Obdachlosigkeit ist hier nicht so stark. Natürlich, die Familien müssen natürlich in so armen Gesellschaften stärker zusammenhalten. Das tun sie in Deutschland ja auch, aber hier noch stärker. Und wenn man dann die Wohnung verliert, dann zieht man halt zu den Eltern, ne? Oder die Eltern zu den Kindern. Man zieht halt zusammen. Das wird dann natürlich ein bisschen eng, ne? Aber hier ist ein Kindergarten. Ja, das wird dann natürlich ein bisschen eng, aber ist dann halt so, ne? Gut, besser zu eng leben in der Wohnung als auf der Straße. Armut, Obdachlose sieht man hier natürlich auch, aber nicht mehr als in Dortmund. Definitiv nicht mehr. Und ja, Obdachlose gibt es hier halt. Die sammeln sich natürlich wie in Deutschland auch am Bahnhof, ne? Also nicht im Bahnhof. Da sorgen Wachleute für Zucht und Ordnung, aber hinterm Bahnhof haben wir eine Dönertasche gegessen und da sieht man dann doch natürlich Obdachlose, ne? Die sammeln sich da und haben da auch ihre Infrastruktur, in Anführungsstrichen Kioske für Alkohol und so ein Gedöns, ne? Okay, und jetzt gehe ich mal wieder chronologisch vor. Wir sind den neuen Arad da runtergegangen und dann geht man praktisch in das richtig edle Gebiet, ne? Also da ist eine von Stalins sechs Schwestern, da ist ein Luxushotel drin, das muss ein monstermäßig großes Luxushotel sein, ich habe jetzt den Namen vergessen, und da geht man dann weiter und man merkt, die ganze Gegend ist einfach super edel, ne? Da gibt es auch mehrere Filialen einer Supermarktkette, einer 24-Stunden-Supermarktkette, die hier einen legendären Ruf hat, also das ist so eine Art Supermarkt, also mein Schwager hat gesagt, das ist eine Supermarktkette für Oligarchen. Man muss also richtig Asche haben, um da einzukaufen. Rund um die Uhr geöffnet, 24 Stunden, alleredelste Bioprodukte. Ne? Da gibt es davon mehrere Filialen in der Gegend. Und wenn man den ganzen Arad immer weitergehen würde, der heißt dann nicht mehr so. Der heißt dann noch eine ganze Zeit so, aber irgendwann hat er natürlich auch so zu heißen. Dann wird es angeblich auch immer edler. Wir sind dann ungefähr eine Stunde darunter marschiert. Ja, und da muss ich was zu den Häusern hier sagen, also zu Moskau insgesamt von der Architektur her. Da hat Moskau Ähnlichkeit mit Dortmund. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber erinnert einen an Dortmund, und zwar jetzt nicht von der Pomposität her, denn diese Stadt ist einfach monstermäßig pompös, ne? Also sie wird groß gebaut, ne? Zu Sowjetunionszeiten wird sie groß gebaut und auch später und jetzt auch noch, ne? Und futuristisch. Aber was es an Dortmund gemeinsam hat, ist dieser aberwitzige Mix an Stilen. Ne, also jetzt hier nicht in der Gegend, hier in der Gegend, da muss ich auch noch später was zu sagen. Ja, also dieser aberwitzige Mix von Stilen, der ist atemberaubend. Also ihr habt da stalinsches Zuckerbäcker-Wohnhaus, ne, mit Säulen, wie man es genauso übrigens auch in Wolgograd sieht. Das hat er in der ganzen Sowjetunion wahrscheinlich gleich gebaut. Ne? Also stalinsches Zuckerbäcker-Wohnhaus neben diesen Chruschtschow-Dingern, die ich jetzt hier auch sehe, die stehen auch in der Moskauer Innenstadt genauso rum. Ne? Genauso, aber halt nicht nur. Hier stehen sie nur rum, ne? Und in der Innenstadt stehen sie halt, also in der Gegend, wo ich jetzt bin, stehen sie nur rum. Ich bin jetzt umzingelt von diesen Dingern. Aber in der Innenstadt stehen sie halt direkt neben diesem stalinischen Zuckerbäcker, direkt daneben. Und daneben steht ein Hochhaus, ein ganz modernes. Und daneben steht dann ein UFO-ähnliches, superfuturistisches Hochhaus. Daneben steht wieder so eine Chruschtschow-Bruchbude. Daneben steht wieder, also ist alles durcheinander, als wenn so ein Psychopath wie wild alles durcheinander gestellt hätte. Das erinnert halt an Dortmund, weil Dortmund ist genauso psychopathisch und das ist cool, das wirkt extrem cool. Also ich mag sowas, weil es so wahnsinnig ist, ne? Aber es ist ein bisschen wahnsinnig. Also mit Stadtplanung hat das nichts zu tun. Und ja, völlig irre, völlig irre. Und der Rest ist aber gepflegt, also die Straßen sind gepflegt, die Straßenbahn ist niegelnagelneu gepflegt, ne? Ja, und in diesem Chruschtschow-Ding, wo ich jetzt rumlaufe, ne? Hier der Vorort ist eigentlich ähnlich, ne? Da sind die Chruschtschow-Dinger rum und dazwischen stehen hypermoderne Hochhäuser. Hier natürlich nur Wohnhäuser, ne? Und die Innenstadt, das ist, als wenn jemand gedacht hätte, so sieht die Zukunft aus. So runde Supermärkte auf so Betonsäulen, super futuristisch, ne? Und dazwischen wieder ganz alter Kram. Also irre, echt irre, aber total faszinierend. Ich weiß nicht, ob die Vororte von St. Petersburg so aussehen, aber St. Petersburg in der Innenstadt, da steht auch neuer Kram rum. Direkt am Moskauer Bahnhof hat man eine riesige Einkaufspassage gebaut, ne? Eine riesige. Aber die hat man so historizistisch gebaut. Ne? Die sieht also nicht futuristisch aus, sondern die hat man versucht, im St. Petersburger Baustil anzupassen. Also St. Petersburg versucht man, das Stadtbild zu erhalten, offensichtlich. Ist vielleicht wegen, weiß nicht, wahrscheinlich ein Bedürfnis der Stadt. Und hier ist das scheißegal. Hier hat man überhaupt keine Versuche gestartet, irgendwas zu erhalten. Da hat man einfach alles wild durcheinander gebaut. Ne? Und in den Vororten hier übrigens auch. Ne? Also man hat keine Probleme in so einem 12-stöckigen, zwischen so einem 2, 4, 6, achtstöckigen Kruststoffplattenbau steht plötzlich mittendrin ein hypermodernes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19-stöckiges hypermodernes Hochhaus, die auch so ein bisschen historizistisch angedaucht sind. Die haben oben so Bögen. Ne, sie sind also, man gibt sich schon Mühe, dass das schick aussieht. Ja. Also dieser wilde Stilmix, der ist atemberaubend. Atemberaubend. Ja, und gleichzeitig dieses Chruschtschow, was ich hier umgeben habe, das könnte auch genauso in der Moskauer Innenstadt sein, weil das war Chruschtschow scheißegal, der hat überall gleich gebaut, ne? Das war damals, das liegt aber auch an der Sowjetunion. Also in Deutschland baut keiner in der Innenstadt irgendwelche Plattenbauten, damit die Leute billig wohnen können, weil da ja die Grundstücke zu teuer sind. Jetzt ist das in Moskau ja auch so. Aber früher war es ja egal, ne? Und deswegen, sie sind also gestern noch auf dem Rückweg durch so ein Ding, das könnte auch hier in diesem Eisenbahnort sein. Ne? Wir sind also fast in der Innenstadt von Moskau durch eine Wohnsiedlung gegangen, die genauso aussieht wie hier. Genauso, exakt gleich. Nur, dass halt die Wohnungen natürlich gefühlt 10-mal so teuer sind. Ne? Also das, was mein Schwager hier so ein 40 Quadratmeter Apartment in seinem neuen Hochhaus gebaut hat, gekauft hat, das kostet hier in diesem Eisenbahnort 60.000 Euro. Das kostet in der Innenstadt halt 600.000 Euro oder sogar 1 Million, ne? Also die Innenstadt von Moskau ist einfach unfassbar teuer. Ja, also dieser wilde Stilmix ist auffällig, wirklich auffällig, ne? Und ja, alles so durcheinander. Ja, wirklich verrückt. Gut. Ja, wir sind also in der Rad runtergegangen, dann sind wir wieder nach Hause gefahren, spät abends, ne? Das war also unser Spaziergang, wo mir aber dieser Stilmix halt aufgefallen ist, ne? Ja, zu den Häusern habe ich ja schon tausendmal gesagt, aber ich sag's nochmal, das ist egal, ob man im Wolgograd in hier oder wahrscheinlich, wir waren ja nie in einem St. Petersburger Vorort, aber ich denke mal, im St. Petersburger Vorort sieht es natürlich ganz genauso aus, ne? Wie jetzt hier. Das ist natürlich in Deutschland auch nicht gerade anders. Die Vororte sehen sich da auch ungeheuer ähnlich, aber hier sind sie unmaximal ähnlich, weil zu Sowjetzeiten absolut identisch gebaut wurde. Da gab es halt nur so Haustypen, ne, die immer gleich gebaut wurden. Aber auch, das habe ich schon erzählt, aber ich erzähle es nochmal, auch bei Nach-Sowjetzeiten, also jetzt die Jetztzeiten, die ganz neuen Häuser, eine komische Tendenz besteht, im ganzen Land gleiche Häuser zu bauen. Vielleicht gibt es da so einen Standardarchitekten, oder man kauft die Pläne so pauschal. Jedenfalls sehen die alle gleich aus. Komischerweise. Auch die neuen Häuser. Sehr futuristisch übrigens. Man hat hier so einen Hang zum Futurismus. Man macht da so Lempkes obendrauf oder so UFO-förmige Dinger. Also schon echt stylisch, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich bin ja ein Fan von Hochhäusern. Ihr müsst mal die Folge 42 anhören. Das ist, glaube ich, 42. Ne, die Linie U42. Das ist nicht die Folge 42. Da war ich ja in Scharnhorst. Scharnhorst sieht so ein bisschen aus wie hier. In Dortmund, Scharnhorst, ne? Da wohnen auch überwiegend Russen. Aber die sind da wahrscheinlich hingezogen, weil es so aussieht wie hier. Nein, Quatsch, das ist Zufall, dass die da wohnen. Das ist einfach Zufall. Da wohnen halt so, genauso wie in Hörde in Dortmund sehr viele Russen. Und da sieht es so ähnlich aus wie hier. Also das. Und Scharnhorst sieht wahrscheinlich genauso aus wie irgendein Berliner Trabantenstadt oder eine Kölner, keine Ahnung. Scharnhorst ist allerdings nicht so gepflegt, ne? Also hier ist sehr viel gepflegter. Scharnhorst ist ein bisschen verkommen, ne? Liegt an diesen ganzen Heuschrecken, ne, die das Ding. Die kümmern sich halt nicht um ihren Wohnbestand. Ja, gut. Also das wäre der neue Rad runter und das war ganz interessant. So, dann gestern sind wir halt. Vorgestern. Ich bin jetzt wirklich in der Zeit hinterher. Vorgestern sind wir grillen gegangen. Mein Schwager hat das richtig liebevoll vorbereitet. Da wir ja kein Auto haben, haben wir uns richtig so einen Wagen fertig gemacht. Also das kenne ich auch aus Deutschland. Ne, ich habe ja auch kein Auto, deswegen brauche ich entweder ein Taxi zum Einkaufen oder so einen Einkaufstrolley. Ne? Habe ich auch. Komme ich mir zwar nicht vor wie so ein Rentner, ne, wenn ich mit so einem Trolley durch die Gegend laufe, aber okay. Ich traue mich ja nicht in der Innenstadt damit einzukaufen. Also nur bei meinem Rewe oder im westfälischen Einkaufszentrum. In der Innenstadt würde ich nie mit so einem Trolley rumlaufen. Ja, aber eigentlich lächerlich, ne? Ja, weiter im Text. Mein Schwager hat da so einen richtigen Wagen, ne? So, ja, so ein Wagen, nicht so ein Bollerwagen, sondern so ein Trolley halt ohne Tasche, ne, wo man Sachen drauf tun kann. Nutzt er, um Lasten zu transportieren. Eigentlich sehr praktisch, sollte ich mir auch mal überlegen. Haben natürlich viele Leute hier, wer größere Lasten transportieren will und kein Auto hat, der braucht ja sowas. Und da hat er halt alles drauf getan, den Grill, die Holzkohle, das Fleisch. Das Fleisch hat er schön im Kühlschrank mariniert, ne? Das hat er also, er grillt andauernd, deswegen hat er das sehr professionell gemacht. Er hat das mariniert, ein paar Tage in der Marinade liegen lassen und dann hat er das Fleisch liebevoll in so eine große PET-Flasche gepackt, also nicht diese Kanister, diese 5 Liter Wasserkanister, einen leeren, da hat er es einfach reingefüllt, ne, damit er es transportieren kann, sehr praktisch. Deckel drauf auf den Wagen, Gemüse dazu, ne, also wir sind da mit dem Wagen gemütlich zur S-Bahn, 2 Stationen raus, ne. Und dann sehr unangenehm, aber nicht sehr unangenehm, ein bisschen unangenehm, den langen Weg halt zu dem See, lange Weg ist übertrieben. Viertelstunde geht man da ungefähr die Straße entlang, aber das ist wirklich eine stark befahrene Straße, das ist natürlich kein netter Spaziergang, aber dann im See waren wir ja wieder im Wald. Und dann sind wir zum See gegangen. Wir hatten auch einen Tisch dabei und Campingstühle. Mein Schwager hatte wirklich an alles gedacht. Ja, und dann wurde halt die PET-Flasche, also mit der Grill aufgebaut und ein paar Unterschiede zum deutschen Grillen gibt es dann doch. Hier wird nur Schaschlik gegrillt und hier wird auch mit Holz gegrillt. Also er hatte Holz dabei, jede Menge Grillanzünder, also so eine Flüssigkeit. Zum Glück kein Spiritus, so wahnsinnig war er nicht, sondern so ein Petroleum, ne? Hat er halt draufgekippt mit dem Holz zusammen, Papier. Aber vor allem mit Holz und dann, als das Holz so richtig schön brannte, hat er die Holzkohle erst draufgekippt. Die hatte er natürlich auch dabei. Und noch so ein bisschen Holz aus der Umgebung gesammelt und dazu getan. Und wir waren nicht die Einzigen am See, ne? Es war richtig gutes Wetter. Wir hatten Glück gehabt, am Morgen regnet es noch, aber es war richtig gutes Wetter. Und da waren jede Menge, ne? Angler. Jede Menge Familien, die geschwommen sind, die haben auch eine Picknick gemacht. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die gegrillt haben. Aber da standen überall Grills rum. Es ist nicht so, dass die Ausnahme war. Ja. Und man konnte da auch schwimmen. Wir waren ein bisschen verärgert. Also wir haben einen Fehler gemacht. Wir hatten nämlich gar kein Schwimmzeug mit. Und deswegen, weil wir mit Regen gerechnet haben, ne? Oder mit zumindest kaltem Wetter. Sodass wir leider nicht schwimmen konnten, aber da haben viele geschwommen, ne? Der Naherholungswert, muss ich noch was zu sagen, aber erstmal mache ich mit den Grillen weiter. Ne? Also, und dann wird hier nicht auf dem Rost gegrillt, ne, wie in Deutschland, sondern halt Schaschlik. Also, mein Schwager hatte Schaschlik-Spieße dabei aus Metall, Edelstahl. Und da wird dann immer abwechselnd Stück Fleisch, Zwiebeln. Kennt er ja, ist jetzt nicht wirklich neu, aber hier wird halt dann dieser Schaschlik-Spieß sozusagen auf den Grill gelegt, ne, also rechts und links drauf gelegt, ne, und das Schaschlik schwebt dann halt mit auf dem Spieß, auf diesem Metallspieß über dem Feuer und da vielmehr über der Glut. Am Rand brennt so ein bisschen Holz, damit es noch so ein bisschen seitlich geräuchert wird und dann wird es halt, das ist natürlich praktischer als auf dem Rost, wo man schnell mit der Gabel das Fleisch umdrehen muss. Ab und zu kann man diesen Spieß natürlich entspannt umdrehen, ne, und das, was immer bei Schaschlik ein Problem ist, ist, dass das die Zwiebeln leider etwas verbrennen am Rand, aber es schmeckt nicht schlimm. Ja, und haben wir also Schaschlik gegrillt, dazu gab es dann frische Kräuter, die haben wir am Bahnhof gekauft, ne? Petersilie und so ein paar Kräuter, die konnte man dazu mampfen und natürlich den üblichen Salat, also Salat wird hier auch zu jedem Essen gereicht, ne? Momentan ist das halt Tomaten, Gurken, Zwiebeln, ne? Mit Essig und Öl. Ist natürlich auch sehr lecker. Die Tomaten sind hier natürlich extremst lecker. Die sind ganz frisch, ne? Also Tomaten sind einfach nur extrem gut, ne? Ja, und dann gab es dann als zweiten Gang, das kennen wir ja auch aus Deutschland, ne? Kartoffeln, Alufolie eingewickelt und mit Butter und Käse, ne, ab in die Glut, ne? Auch lecker natürlich. Ja. Habe ich was vergessen beim Grillen? Nö. Wir hatten Campingstühle dabei, es war unglaublich gemütlich. Ja, wenn ihr mal in Moskau seid, dann fahrt um Gottes Willen in die Umgebung, ne, weil die Natur hier um Moskau herum, dieser See, das ist der absolute Hammer natürlich. Wunderschön, wirklich wunderschön. Da liefen natürlich jede Menge Leute rum, einsam, aber es war schon einsam, ne? Also in Deutschland, im Ruhrgebiet wäre so ein See bei so einem Wetter natürlich absolut überfüllt, ne? Hier waren so gefühlt 30 Leute um den ganzen See rum, ne? Also nicht der Rede wert. Ja, das lohnt sich unbedingt, ne? Also es war einfach schön. Wir waren dann den ganzen Nachmittag und Abend da, wir haben den Sonnenuntergang beobachtet, das Licht über dem See, wirklich der absolute Hammer. Ja, also traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Ja, da sind wir so länger geblieben und dann sind wir mit, haben wir wieder unsere Sachen auf diesen Wagen gepackt und sind wieder zurückgefahren, ne? Das war so sehr schön, wir sind pappsatt geworden. Wir haben ein paar schöne Eindrücke von einem traumhaft schönen See. Wieder mal Licht über dem Wasser, ne? Sonnenuntergang, das ist super schön, also wirklich cool. Ja. Ja, und sonst kann ich... Ja, vorgestern war das doch. Ne, das war an dem Tag, wo wir den Arad runtergegangen sind. Das ist allerdings noch eine nette Anekdote. Wenn man noch zu viel Zeit hat und Paris sehr mag, dann kann man sich am Kiewer Bahnhof, ne, am Kiewer Bahnhof, kann man sich eine exakte Replik oder ein Original von einer französischen Metrostation angucken. Es gibt ja diese wunderbaren Pariser Metrostationen, also Pariser Metrostationen. Es gibt ja diese wunderbaren Pariser Metrostationen im Jugendstil. Kann man eigentlich nicht beschreiben, aber guckt mal im Internet, ne? Die sind so gebogen, geschwungen mit so Blumen als Lampen, ne? Wunderschön. Die gibt es also in ganz Paris, ne? Also Montmartre, am Champs-Élysées, die gibt es also oft. Nicht überall, aber viele Metrostationen sind so. Und im Kiewer Bahnhof steht ein Eingang in die russische Metro, die exakt, also wirklich bis ins klitzekleinste Detail exakt gleich aussieht. Ob die jetzt, dahinter steht auch Pariser, Moskauer Freundschaft. Also es kann sein, dass Paris den Moskauern so eine Metrostation geschenkt hat. Das ist meine Theorie. Vielleicht könnt ihr das ja mal im Internet recherchieren. Das ist meine Theorie, ne? Also das sieht so aus, als wenn die Franzosen, die Pariser, das an die Moskauer verschenkt hätten. Die Moskauer haben es jedenfalls exakt, sogar die Farbe der Kacheln stimmt in, ne? Also wenn man die Augen öffnet, und es steht auch Metropolitan oben drauf, ne? Also es ist offensichtlich, dass das also eine französische Metrostation, eine Pariser Metrostation sein soll. Exakt gleich, und man hat echt so Augen zu, Augen auf, oh, ich bin in Paris, ne? Also schon ganz verrückt. Ja, hat uns sehr gefallen. Gut, das ist am Kiewer Bahnhof. Ja, sonst kann ich, also gestern waren wir dann noch in der Stadt und sind also in einer anderen Gegend spazieren gegangen, ne, über die Moskwa. Und da ist mir das mit diesem Stilmix nochmal aufgefallen, ne. Also gestern war es schon auffällig, dieser ganz wilde Stilmix, ne. Ja, und wie gesagt, einige Gebäude gibt es exakt gleich in Wolgograd. Wahrscheinlich auch im Vorort von St. Petersburg, ne? Die St. Petersburger Innenstadt weicht aber, was russische Städte angeht, wirklich sehr ab. Weil die halt, ich weiß nicht, das gilt wahrscheinlich auch für andere alte russische Städte. Ja nicht, aber St. Petersburg ist halt die Innenstadt komplett erhalten. Viel Jugendstil, viel Architektur à la Paris, ne, was man so um 1880 gebaut hat, Historizismus nennt man das, glaube ich. Und ja, also in diesem Stil, ne. Gut. Ja, wie, dieser Stilmix atemberaubend. Also Moskau, das wird jetzt die letzte Folge aus Moskau, weil ja, heute werde ich nichts mehr erleben und morgen fahre ich los. Moskau, unbedingte Empfehlung, ne? Ganz anders als St. Petersburg. Ist auch so russische Meinung, ne? Also die Moskauer sagen immer, hier in Moskau, da ist das Das ist die Stadt, wo das Geld gemacht wird, ne, wo Geschäfte gemacht werden, wo Politik gemacht wird, ne? Und St. Petersburg ist halt die Stadt der Künste. Und was ich schon sagte, das ist auch so. Also diese Stadt wirkt ungeheuer vital und lebendig. Und nicht in dieser Vorort. Also dieser und St. Petersburg wirkt schon so ein bisschen schläfrig, gemütlicher, ne? Also auf dem Nevski-Prospekt ist viel los, aber es ist trotzdem irgendwie gemütlicher, ne? Moskauer hat eine ganz irre Architektur, einen wahnwitzigen Stilmix. St. Petersburg hat ein geschlossenes und unglaublich schönes Stadtbild. Moskau, der Kreml und Gumm und so, das passt aber auch wieder, das ist atemberaubend schön. Das passt auch als Gesamtkonzeption. Aber kann nicht konkurrieren mit der von der Peter und Paul Festung über die Neva auf den Eremitage zu gucken. Das müsst ihr unbedingt mal machen, einfach in den Park da sitzen. Das ist, glaube ich, nicht zu toppen und ich glaube auch weltweit nicht zu toppen. Also St. Petersburg ist einfach eine unglaublich schöne Stadt, ne? Und Moskau ist nur in winzigen Teilbereichen, also um den Kreml herum, schön. Ansonsten aber hochinteressant und ein bisschen wahnsinnig, ne? Weil also dieser wilde Stilmix ist schon ein bisschen verrückt. Diese Stadt ist sehr vital, ne? Hat so eine ähnliche Wirkung wie Paris auf mich, vitalisiert mich irgendwie, ne? Also das habe ich auch immer in Paris und es ist halt eine sehr vitale Stadt. Ja, gut, jetzt habe ich aber wirklich alles durch. Wie gesagt, fahrt mal einfach nach Moskau. Ihr könnt auch verschiedene Methoden benutzen, ne? Also, was wir halt noch nicht ausprobiert haben, das hat meine Frau ausprobiert und das schon vor langer Zeit. Man kann natürlich auch mit dem Zug hier hinfahren, ne? Also, von Deutschland aus. Ich glaube, es gibt sogar Direktzüge. Es gibt aber, glaube ich, mit Sicherheit. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Zug gibt mit Umsteigen in Warschau. Hat aber den Nachteil, deswegen haben wir das nicht gemacht, dass man ein Transvisum für Weißrussland braucht, ne? Das kostet auch ein Huni oder so. Das ist jetzt nicht übermäßig teuer. Aber es ist ziemlich, also weiß ich, da wir es nicht ausprobiert haben, kann ich auch nicht sagen, ob es aufwendig ist, ne? Also man muss zumindest zum Konsulat und es sich besorgen. Ja. Naja, außerdem, ja, okay, Weißrussland, da könnte man natürlich auch nochmal in Minsk aussteigen und sich Minsk angucken. Ja, ganz interessant, ne? Ja, aber Moskau ist nicht so weit weg, wie ihr denkt, ne? Also es ist jetzt wirklich nicht auf dem Mond. Wir sind hier einen riesen Umweg gefahren übrigens, ne? Also ihr müsst euch das mal auf der Karte angucken. Erst mit dem Zug nach Stockholm, dann rüber nach St. Petersburg und dann wieder runter nach Moskau. Ist natürlich so ein Halbkreis, ne? Ist schon ein ziemlicher Umweg. Tallinn lag jetzt im weitesten Sinne noch wirklich auf dem Weg, ne? Also der Zwischenstopp war noch gerechtfertigt. Aber wir wollten halt auch St. Petersburg sehen, ne? Das war uns wichtig. Der Rückweg macht jetzt allerdings weniger Sinn, weil wir jetzt 2 Nächte in St. Petersburg nur bleiben auf dem Rückweg. Da hätten wir auch eine andere Strecke zurückfahren müssen, ne? Also nur, das ist ein wirklicher Umweg. Okay, aber ist eigentlich auch egal. Im Zug, ich fahre ja gern Zug, ne? Das ist für mich auch Teil des Urlaubs. Das ist so ähnlich wie mit der AIDA, da fährt man ja auch nur sinnlos durch die Gegend, ne? Im Kreis halt, ne? Könnte man auch als riesigen Umweg empfinden, aber es ist ja Teil des Vergnügens, das Fahren. Ja, wenn man das nicht so sieht, dann muss man natürlich das Flugzeug nehmen, ne? Weil dann ist das ja wirklich Zeitverschwendung. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Schwerpunkt war immer noch Reise. Es ging immer noch um Moskau. Ich habe es jetzt nicht mehr durchnummeriert. Es war Folge 71, wenn mich nicht alles täuscht. Und wer Anregungen, Kritik oder Ergänzungen hat, der schreibt mir bitte eine E-Mail unter eilig-podcast@yahoo.de. 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 Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.